Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Wir sehen seit einigen Tagen, dass der S&P Equal Weight Index den Nasdaq schlägt. Die Aktien von Cisco profitieren von sehr guten Quartalszahlen und angehobenen Aussichten, aber es gibt wieder die ein oder andere Story, die ja Luft entweichen lässt aus dem KI-Sektor. Und abgesehen davon hatten wir in diesem Universum wieder einige positive Schlagzeilen aus China. JD.com zum Beispiel, Tencent, beide haben die Erwartungen geschlagen und Tencent investiert wesentlich weniger in CapEx, wie zum Beispiel die großen US-Tech-Konzerne. Ja, ansonsten wird heute auch noch Disney im Fokus stehen mit den Quartalszahlen und Halleluja, jawohl, ja, endlich ist der Regierungs-Shutdown in den USA beendet. Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. In der Not frisst der Teufel, ne? Ihr kennt das. Ich bin auf Tour in Deutschland. Patrick ist verhindert. Das heißt also, mein Bericht heute on the go sozusagen. Es wird ein bisschen improvisiert, aber mir war es wichtig, trotzdem heute meinen Beitrag zu machen. Also schauen wir uns die Wall Street mal an und blicken zunächst einmal ein paar Tage zurück. Wie war das noch? Wells Fargo, die dortigen Analysten, haben den Tech-Sektor im S&P 500 auf nur noch neutral abgestuft. Warum? Wegen der Bewertungen und teils auch wegen dem Ausmaß an Euphorie. Und tatsächlich sehen wir, dass in den letzten Tagen der Gegenwind hier ein bisschen zugenommen hat. Wir hatten ja an sich einen sehr guten Analystentag bei AMD, aber der Sektor konnte davon nicht wirklich profitieren. Jetzt haben wir die Ergebnisse von Cisco, auch mit Zeichen, dass der AI-Bereich weiter an Dynamik gewinnt und trotzdem ist der Nasdaq uneinheitlich. Wir haben ja noch diesen einen Leuchtturm, der kommt, der 19. November, jawohl, da wird Nvidia Zahlen melden und jeder und Nachbarslumpi geht davon aus, die Zahlen werden besser ausfallen als erwartet, die Aussichten werden angehoben, wahrscheinlich sogar deutlich. Das ist so dieser eine Stern am Himmel, die Hoffnung, dass dann wieder alles aufflammen könnte. Problem ist eben nur, wenn alle schon davon ausgehen und viele darüber reden, sehen wir dann bei der Aktie noch diese große positive Reaktion? Und selbst wenn wir sie bei der Aktie sehen, wird dann der Sektor auch profitieren. Also da taucht das ein oder andere Fragezeichen aus. Und wir sehen, das ist die gute Nachricht, ja keine Flucht aus der Wall Street. Wir sehen nur eine Rotation von Kapital innerhalb der Wall Street, raus aus dem Tech-Sektor. Die heiße Luft entweicht ein bisschen und rein in andere Sektoren, die zurückgeblieben sind. Wir haben heute auch wieder einige Medienschlagzeilen, die bei dem Tech-Sektor für ein bisschen Gegenwind sorgen. Und zwar berichtet die Financial Times, dass in Sachen Data Center die Stromnachfrage möglicherweise mehrfach gezählt wird. Also eventuell fälschlicherweise die Nachfrage viel höher ausgewiesen wird, als sie tatsächlich ist. Und wie kommt das zustande? Die Data Center, was ja eigentlich nur logisch ist, verhandeln mit unterschiedlichen Stromversorgern über die Preise. Aber dadurch, dass man mit mehreren Anbietern spricht, entsteht nach außen vielleicht der Eindruck, dass die Stromnachfrage viel höher sein wird, als sie in der Realität wirklich sein könnte. So, und das erinnert so ein bisschen an die End-90er Jahre. Da gab es dann auch im Dotcom-Universum diese Schlagzeilen, Zeichen, dass der Traffic, dass das Wachstum gar nicht so exorbitant hoch ist, wie man bisher erwartet hatte. Das kühlt also einerseits ein bisschen ab, Punkt 1. Der zweite Faktor, wir hatten gestern auch einen Bericht in der Financial Times, in der es hieß, dass OpenAI anscheinend viel mehr Geld verbrennt, als bisher bekannt war. Und das wirft dann wieder die Frage auf, wo ist denn der Return on Investment? Sind diese immens hohen Investitionen, wird sich das wirklich rechnen? Die Tatsache, dass gestern Nacht Tencent Zahlen gemeldet hat in China und die Zahlen waren sehr gut, der Ertrag deutlich besser als erwartet, der Umsatz besser als erwartet und die Erinnerung daran, dass China in Sachen AI eine ganz andere Strategie geht. Denn bei Tencent sind die CapEx-Investitionen im Vorjahresvergleich um 24% gesunken. Wenn man sich also mal das Verhältnis anschaut von CapEx-Investitionen zu Umsatz, dann steht China hier wesentlich besser da, weil China, die Unternehmen dort, bei weitem nicht so viel investieren, wie zum Beispiel die Hyperscaler, die großen Tech-Giganten an der Wall Street. Die müssen jetzt dann auch irgendwann mal liefern. Und irgendwann, das wird sich noch hinziehen, ein paar Jahre. Aber die Frage, ob sich diese hohen Investitionen jemals rechnen werden, rückt schon allein durch die Zahlen von Tencent wieder ins Gedächtnis der Wall Street zurück. Übrigens hat nicht nur Tencent gute Zahlen gemeldet, JD.com kann ebenfalls überzeugen mit besseren Ergebnissen, höheren Umsätzen. Also auch hier schlägt ein weiterer großer Tech-Konzern in China die Erwartungen des Marktes. Und jetzt bleibe ich mal bei China, weil wir immer mehr Zeichen bekommen, wie unterschiedlich die Wege sind. Alibaba gibt also bekannt, dass man in den nächsten Monaten eine Mobile AI-App vorstellen wird, die an ChatGPT erinnern soll. Dann meldet gleichzeitig Baidu, dass man einen neuen AI-Chip vorgestellt hat. Ja, nochmal zur Erinnerung, China hat die Unternehmen aufgefordert, vorrangig chinesische Technologie zu kaufen. Naja, aber Nvidia kann ja ohnehin Blackwell gar nicht liefern an China. Auch dazu gibt es heute eine ganz spannende Story im Wall Street Journal, nämlich, dass die beste Technologie von Nvidia, also Blackwell, durch die Hintertüren immer noch auch in China landet. Und der Bericht könnte mal wieder in Washington für Unmut sorgen, dass trotz dieser harschen Restriktionen die Technologie doch in China endet. Wie? Wie kann das sein? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Washington hier mal nachschaut, hat dementsprechend ein bisschen zugenommen. So, jetzt will ich nochmal über Cisco sprechen. Cisco hat wirklich gute Zahlen gemeldet. Also sagen wir es mal so, der Ertrag liegt leicht über den Schätzungen, der Umsatz liegt etwas stärker über den Schätzungen, die operativen Margen auch über den Erwartungen. Und jetzt kommt ein Segment, das wichtig ist, die sogenannten Remaining Purchasing Obligations oder vereinfacht gesagt die RPOs, die zukünftigen Umsätze von Aufträgen, die noch nicht abgearbeitet wurden. Und die RPOs bei Cisco, das ist einer der wenigen Haken, ist im Vergleich zum letzten Quartal ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes. Das ist der eine Haken, aber man betont die AI-Aufträge der Hyperscaler sehr dynamisch und Cisco hebt auch noch die Ertrags- und Umsatzziele für das jetzt laufende Quartal an und die Umsatzziele sogar ein bisschen stärker. Die Wall Street hätte sich auf die wenigen Haken fokussieren können, also die RPOs oder die Tatsache, dass zum Beispiel der Security-Bereich etwas schlechter liefen als erwartet. Aber man fokussiert sich auf die Schokoladenseite und das ist erstmal gut. Die Aktie ist also vorbörslich etwa 7% mit auf der Gewinnerseite. Tja, Flutter im Wettmarkt in den Vereinigten Staaten, Sportwetten. Hier Umsätze unter den Erwartungen, der Ertrag unter den Schätzungen, die monatlich aktiven Nutzerzahlen auch unter den Erwartungen. Die gute Nachricht ist, die Dynamik hat im vierten Quartal wieder zugenommen. Mit dem kleinen Zusatz, leider Gottes zugunsten der Kunden. Also da könnte Gegenwind aufkommen. Man gibt eine neue Zusammenarbeit bekannt mit der Chicago Mercantile Exchange, mit der CME im Bereich der Sportswetten. Das will man ausweiten. Man kann dann zum Beispiel auch auf den Nasdaq 100 wetten oder auf Wirtschaftsdaten, ne, auf die Verbraucherpreise oder auf die Arbeitsmarktdaten, you name it. Der Bereich der Sportwetten und der Wetten insgesamt wird also an Dynamik gewinnen. Nochmal zur Erinnerung, die ICE, dazu gehört dann auch die New York Stock Exchange, hatte ja unlängst auch in diesem Sektor eine neue Kooperation und Beteiligung bekannt gegeben. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf den Regierungs-Shutdown und auf die Zinspolitik, denn das wird jetzt spannend. Ja, ich bin ja nach Deutschland geflogen, war 6 Stunden am Flughafen in JFK, hab gedacht, um Gottes Willen gehen die Flieger, wir hatten so viele Stornierungen und ich hatte keine Probleme. Well, good news. Der Regierungs-Shutdown ist beendet, offiziell der längste Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Erfreulich, keine Frage, auch wenn die Fluggesellschaften zunächst einmal einen ziemlichen Knick sehen durften. Wir hatten sehr viele Flugstornierungen, aber das ist temporär und das dürfte die Wall Street letztendlich verkraften können. Die Aktien waren ja auch während der Shutdowns nicht wirklich deutlich unter Druck. So, der eigentliche Haken, die Wirtschaftsdaten. Wir haben in den letzten 41 Tagen den Vorteil gehabt, keine Daten oder nur sehr wenige Daten zu bekommen. Und wenn, dann oft verspätet. wie die Verbraucherpreise. Wer keine Daten kriegt, braucht sich auch die Sorgen, nicht wahr? Dann fallen die Daten ja auch nicht enttäuschend aus. Wir haben die Daten nicht. Und das ändert sich jetzt. Wir werden in den nächsten Wochen wesentlich mehr Wirtschaftsdaten bekommen und damit auch wesentlich mehr Klarheit darüber, wie es um die Wirtschaft wirklich steht. Vor allem der Arbeitsmarktbericht wird hier spannend. Der Lohnabwickler ADP hat ja gemeldet, in den letzten 4 Wochen 11.000 Stellen der Privatwirtschaft abgebaut. Die Personalberatung Challenger Gray, der schlechteste Oktober in über 20 Jahren, mit über 153.000 gemeldeten Entlassungen. Also wie steht es um den Arbeitsmarkt? Das wird sehr wichtig sein, weil das natürlich die treibende Komponente ist für Zinssenkungen in den USA. Und wie steht es um die Preisentwicklung, die zweite Komponente der US-Notenbank? Und hier ist eine Beobachtung ganz spannend. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember lag vor gut 1-2 Wochen so bei etwa 65-70%. Jetzt bei 55%. Die Wahrscheinlichkeiten laufen zurück. Nun bin ich davon überzeugt, wir haben eine K-förmige Wirtschaft. Abgesehen von CapEx-Investitionen, Software-Investitionen sieht es in der breiten Wirtschaft gar nicht so gut aus. Ja, also die Notenbank müsste eigentlich senken, vor allem wenn der Arbeitsmarkt weiter an Dynamik verliert. Aber die Preiskomponente, das bleibt spannend. Und hier meldet sich der Chef der Notenbank von Boston zu Wort und sagt, naja, die Messlatte für eine Senkung im Dezember hängt hoch, weil die Wirtschaft immer noch erstaunlich widerstandsfähig ist und die Inflation klebrig sei. Gleichzeitig sagt der Chef der Notenbank von New York, eine sehr wichtige Notenbank, wir haben 12 regionale Notenbanken, dass die US-Notenbank bald anfangen könnte, die Bilanz wieder auszuweiten. Also das Tauziehen am Anleihemarkt wird ja aktiver. Und wir haben heute einige Notenbanker, die sprechen, Delhi wird sich zu Wort melden von der Notenbank in San Francisco. Wir haben Kashkari, wir haben Musalem, der sprechen wird. Also einige Notenbanker. Man wird sehr gut hinhören, was die sagen. Ne? Die Notenbanktagung im Dezember, also Zinssenkung ja oder nein. Keine Zinssenkung, well, für den Aktienmarkt potenziell belastend, weil das war ja die Hoffnung. Und gleichzeitig können die Renditen der Staatsanleihen dadurch Auftrieb bekommen. Vor allen Dingen auch dann, wenn das Supreme Court in den USA entscheidet, dass diese Emergency-Zölle von Trump nicht legal waren. Das könnte bedeuten, dass die USA Gelder wieder zurückzahlen müssen, dass sich die Verschuldung der USA wieder verschlechtert. Also der Bondmarkt, der Anleihemarkt wird hier sehr spannend auf Seiten der Staatsanleihen und damit auch der Dollar. Keine Zinssenkung könnte den Dollar aufwerten. Zinssenkung, ja, könnte den Dollar weiter abwerten. Und Währungsschwankungen also bleiben hier spannend. Übrigens, die Chefin in Japan oder die neue Premierministerin, korrekt gesagt, hat sich mit der japanischen Notenbank getroffen. Und jetzt heißt es schon wieder in den Medien, im Wall Street Journal und bei Reuters, dass der Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung vertagt werden könnte. Ein wahnsinniges Hin und Her in Japan andauernd, was den Yen betrifft. Also eigentlich hätte ich auf mehr Rückenwind gesetzt, denn einige Notenbanker in Japan hatten signalisiert, Zeitpunkt weiter anzuheben sei gekommen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Es bleibt ein unglaubliches Umhereiern in Japan. So, zum Schluss noch ein Wort zum Ölmarkt. Die Internationale Energiebehörde betont, dass wir ein immer größeres Ungleichgewicht sehen zwischen mehr Angebot und einer nur langsam wachsenden Nachfrage. Also der Ölpreis könnte weiter unter Druck geraten. Das entkräftet das Risiko von Inflation, nicht wahr? Und spielt Donald Trump hier ein Stück weit mit in die Karten. An der Stelle bleibt es also spannend. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Morgen auch nochmal aus München und dann aus New York. Bis dann und ciao.